Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
Hallo und herzlich willkommen heute zum Arbeitsweltradio-Podcast zu unserem zweiten Teil zum Wohnungsgipfel, den wir in Esslingen abgehalten haben am 7. Juli. Im letzten Teil dieser Sendung konntet ihr Udo Kasper vom Deutschen Mieterbund hören und der hat dort die aktuelle Wohnungssituation und ihre Probleme in Esslingen beschrieben. Die heutige Sendung startet nochmal mit Udo Kasper. Er hat am Ende seines Vortrages nämlich auch noch die Forderungen des Bündnis Wohnen, auf dessen Einladung der Wohnungsgipfel in Esslingen stattgefunden hat, zusammengefasst in aller gebotenen Kürze. In diese Minute hören wir jetzt gleich rein. Bevor wir das machen, aber noch kurz zum weiteren Verlauf. Danach hören wir Matthias Klopfer, den Oberbürgermeister, SPD von Esslingen, und wie er auf unsere Forderungen reagiert, was er vorhat umzusetzen, was er anders sieht. Und dann ist dieser zweite Teil auch schon wieder vorbei. Der Podcast heute wird trotzdem nicht kurz, weil Matthias Klopfer doch einiges zu sagen hatte. Jetzt hören wir aber zuerst einmal, wie Udo Kasper die drei für ihn zentralen wichtigsten Punkte in dem Bündnispapier zusammenfasst.
Jetzt hat man gesagt, ich sollte auch zu den Forderungen, die das Bündnis für Wohnen in Esslingen aufgestellt hat, etwas sagen. Die sind natürlich nicht ganz so fern von dem, was der Deutsche Mieterbund sich vorstellt an zukünftiger Wohnungspolitik. Ich möchte nicht alle Forderungen nochmal wiederholen, weil die sind auf diesem ausgelegten Flyer ja nachzulesen. Ich möchte einfach drei wichtige Punkte oder drei Gruppen zusammenfassen, warum das so wichtig ist, dass hier ein Wechsel in der Wohnungspolitik stattfindet. Und das Allerwichtigste ist, dass man einen anderen Umgang mit Grund und Boden findet, dass man Bauland nicht länger als Nadelöhr und Kostentreiber des Wohnungsneubaus darstellen kann. Und deswegen ist es gut, dass jetzt eine aktive städtische Bodenpolitik angestrebt wird. Dazu gehört, dass man Boden auf Vorrat hält. Dazu gehört, dass es neues Baurecht nur gibt, wenn die Stadt im Besitz aller Flächen ist. So kann die Stadt nämlich regeln, was gebaut wird. Sie kann Baulücken verhindern. Und was mir ganz wichtig ist, Bodenspekulation ist nicht mehr möglich. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht wäre es auch wichtig, dass öffentlicher Grund bleibt und eben im Vermögen der Stadt bleibt. Und deswegen sollte das Erbbaurecht eine ganz wichtige Bedeutung bekommen. Und wenn öffentliche Flächen verkauft werden, dann muss es nach Konzept geschehen und darf nicht nach dem Höchstgebot vergeben werden. Wichtig ist zweitens, dass ein preisgebundenes, gemeinwohlorientiertes Wohnungssegment aufgebaut wird, das sich eben in öffentlicher Hand befindet oder von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen betrieben wird, aufgebaut wird und dauerhaft gesichert wird. Und ich finde es wirklich gut, dass sich die Stadt vorgenommen hat, nicht nur möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen für den Wohnungsbau in der Stadt, sondern selber aktiv dazu beitragen will, und einen kommunalen Wohnungsbestand aufzubauen und zu erhalten. Und was jetzt vielleicht noch nicht so im Programm ist, das wäre auch gut, wenn man einfach alternative Wohnungsunternehmen stärker unterstützt. Wenn es jetzt gelingen würde, den Wohnungsneubau anzukurbeln, was ja noch gar nicht so sicher ist, dann dauert es trotzdem Jahre, bis dieser Neubau sich auf dem Wohnungsmarkt entspannend bemerkbar machen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man Maßnahmen wie Gleichminderung schaffen. Die sind nicht die Problemlösung, das Problem kann grundsätzlich nur gelöst werden, wenn mehr gebaut wird. Aber das bestehende Problem kann gelindert werden, wenn man den Wohnungsbestand aktiviert, und ordnungspolitische Maßnahmen sind dabei von großer Bedeutung. Wichtig ist, dass man zum Beispiel Wohnungen in Zeiten, wo manche Menschen schwer haben, ein Dach über dem Kopf zu finden, nicht leer stehen lässt. Und deswegen finden wir es wichtig, dass ein klares Zeichen gesetzt wird mit einem Zweckentfremdungsverbot. Angesprochen habe ich auch schon, dass man Mietpreisüberhöhungen oder ja, Mietwucher präventiv bekämpft, indem man eben den Wohnungsmarkt überwacht. Es gibt hier noch ein Programm, das hier aufgeschrieben ist. Weiß ich nicht, zu weit. Also es gibt noch ein Programm, das Raumteiler heißt. Das ist ein Programm, das vom Land, dem Städtetag und verschiedenen Kommunen umgesetzt wird, mit dem es gelingt, eben bislang ungenutzten Wohnraum wieder zu nutzen. Und das ermöglicht Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, mit einer normalen Wohnung zu versorgen und auch nicht in einem Problemviertel alle Menschen mit Wohnungsnöten zusammenzufassen, sondern quer durch die Stadt eine bunte Mischung zustande bringt. Das wird vom Land unterstützt und gefördert. Setzt eigentlich voraus, dass die Städte Hilfen für die Vermieter anbieten, wie befristete Mietgarantien oder Sanierungszuschüsse und auch die Mieter vielleicht unterstützt bei Umzugsproblemen, bei der Kaution zum Beispiel. Das wäre noch ein Punkt, den man ergänzend aufnehmen kann.
Hier haben wir also Udo Kasper vom Mieterbund gehört im Auftrag des Bündnis Wohnen Esslingen. Göppingen. Und jetzt hören wir die Antwort von Matthias Klopfer und zwar vollständig, ohne Kürzungen oder Auslassungen. Viel Erkenntnis beim Zuhören und wir hören uns beim dritten und letzten Teil der Serie wieder, wenn wir die Gemeinderatsfraktionen uns noch anhören werden und deren Reaktionen. Da wird allerdings gekürzt werden, weil bei öffentlichen und offenen Debatten ist ja meistens so ist, dass das Zuhören doch schwieriger ist als bei einer geschlossenen Rede, wieso wir uns da einzelne spezifische Antworten anhören werden. Jetzt allerdings erst einmal Matthias Klopfer.
Sehr geehrter Herr Auerbach, herzlichen Dank für den Impuls der heutigen Veranstaltung. Sehr geehrter Herr Kaspar, Dankeschön, liebe Studierende, für die wertvollen Impulse, Anregungen, Einschätzungen aus Ihrer Sicht. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit will ich mich kurz fassen, weil ich anschließend auch noch den Gedankenaustausch mit den Fraktionsvertretern, die über die kommunale Wohnbaupolitik dann ganz maßgeblich entscheiden. Ein paar wenige Vorbemerkungen. Ja, wir haben 4 Stabstellen gegründet, nämlich eine Stabstelle für Digitalisierung, die gab es schon als Schwerpunkt beim Kollege Rusch, eine Stabstelle Mobilität beim Baubürgermeister Herrn Ziegel, eine Stabstelle Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung bei mir und eine Stabstelle Wohnen beim Kollegen Bayraktar. Die 4 zentralen Themen aus der Sicht der Verwaltungsspitze, aus Sicht des Gemeinderates, die es jetzt in den 20 Jahren mit Leben zu füllen gilt, und das angesichts großer finanzieller Herausforderungen. Sie haben es angesprochen, aktive Bodenvorratspolitik, und deswegen gibt es auch da ganz wenige Sätze dazu. Über viele Jahre, über 10er Jahren, hatte Esslingen über 100 Millionen Euro Gewerbesteuer, aktuell haben wir 60. Wir haben allein vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2023 4 Millionen mehr Ausgaben für Kinderbetreuung bei stagnierender Gewerbesteuer, steigenden Personalausgaben vollkommen zu Recht, aktuell Tarifabschluss für Sozial- und Erziehungsdienst und von daher allergrößte finanzielle Herausforderung für die Stadt. Und an dem Thema arbeiten wir. Einsparvorgabe des Gemeinderats 5 Millionen pro Jahr, in 2 Jahren schon 7, dann 9. Und hinzu kommen steigende Energiepreise plus 4 Millionen. Aktuell wissen wir nicht, wie wir die Herausforderungen bewältigen können. Und dennoch haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Zukunftsaufgaben anzugehen. Wir wollen den Kopf auch nicht in den Sand stecken, aber das zeigt, das ist echt ganz, ganz dicke Bretter bohren. Weil wer aktive Bodenvorratspolitik betreiben will, kann andere Dinge nicht machen. Das ist die logische Konsequenz unserer finanziellen Situation. Bei steigenden Zinsen erdrückt auch eine wachsende Verschuldung die Handlungsfähigkeit unserer Stadt. Und von daher ist jeder Euro, der neu investiert werden muss aktuell eben dann auch wieder neu finanziert werden. Und parallel zu haben wir es mit explodierenden Baupreisen zu tun. Sie haben es in der Presse verfolgen können, in sozialen Medien. In der Zollberg-Realschule haben wir fast eine Verdreifachung der Kosten. Wir haben bei der Stadtbücherei eine von 25 Millionen auf über 60 Millionen und die können viele weitere Beispiele anführen. Das sind also die aktuellen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Die Pläne gehen auch für den Wohnungsbau. Konnte man vor wenigen Jahren noch Eigentum erwerben für knapp 4.000 Euro auf den Quadratmeter, wenn man hier in Esslingen sich dem erfolgreichen Modell der Baugruppen angeschlossen hat, der Esslinger Wohnungsbaugesellschaft, werden es bald 5 und 6 und vielleicht auch 7.000 Euro sein. Und nicht, weil die Esslinger Wohnbau oder andere Bauträger eine höhere Rendite hat als früher, sondern weil die Baukosten ins Unermessliche gestiegen sind. Das gilt sowohl für Stahl, als auch für Beton, als auch für Holz und vieles andere mehr. Das ist so, ist der Hintergrund dessen, wo wir uns bewegen. Und aktuell haben wir für 1.000, vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, die bei uns untergekommen sind, in der vorläufigen Unterbringung, in der Anschlussunterbringung. Und ja, niemand kann sagen, wie lange sie bei uns bleiben. In den 90er Jahren, der Jugoslawienkrieg, von daher ist es eigentlich der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, ist nur in Vergessenheit geraten. Damals viele, die bei uns in der Tat erst kurzfristig Zuflucht gefunden haben und dann dauerhaft da geblieben sind. Und dennoch hatten wir in den 2000er Jahren die Situation Haus sucht Käufer, Wohnung sucht Mieter. Und alle Städte haben sich damit beschäftigt, wie geht man um mit zurückgehenden Einwohnerzahlen. Und das galt in Esslingen genauso in der Landeshauptstadt. Und die Probleme, die wir damals in den Bundesländern hatten, waren dramatisch und stellen sich heute ganz anders dar. Und heute ist auf Spiegel Online zu lesen, meine Gewinnerregionen werden die norddeutschen Bundesländer sein. Dort sind erneuerbare Energien, dort ist bezahlbarer Wohnraum. Und Sie kennen halt die Großinvestitionen von Intel, von Tesla und viele andere mehr, die in den nördlichen Bundesländern sind, in den neuen Bundesländern. Von daher ist die spannende Frage, wie sich die Region Stuttgart insgesamt entwickelt, klar wirtschaftlich. Und ob wir 50.000 Arbeitsplätze behalten, viele davon in guten Tarifstrukturen in die Metall oder ob sich ein Bauplatz in die Wirtschaftssituation in den 20er Jahren ändern wird. Das sind also die Themen, die ganz schwer vorherzusagen sind. Hätte sie vor 15 Jahren eine Wohnungsbauprognose gemacht für Esslingen, würde sie ganz anders aussehen als heute. Und deswegen sind auch die Dinge, die wir heute diskutieren, eine Momentaufnahme. Da wurde nicht einkalkuliert, was macht die Corona-Pandemie mit unserer Gesellschaft. Da wurde nicht einkalkuliert, was macht der Krieg mit unserer Gesellschaft. Was bedeutet es, wenn man 100 Milliarden in ein Sondervermögen investiert? Zur Stärkung des Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was unter dem Stichwort Zeitenwende aktuell der Hintergrund aller unserer kommunalpolitischen Maßnahmen und Diskussionen abdeckt. Zurück zum Thema Wohnungspolitik. Was mich etwas wundert, weil ich stand ja vor einem Jahr hier schon mal, aber das ist ja ganz entspannt am Tisch als einer der Bewerber, der starke Fokus auf Esslingen. Wir sind in einem regionalen Wohnungsmarkt, gibt es damals schon formuliert. 25 große Kreisstädte und die Landeshauptstadt und gemeint sind die Aufgabe. Und es gibt von der Region Stuttgart definierte Wohnungsbauschwerpunkte und Esslingen hat keinen definierten Wohnungsbauschwerpunkt. Das liegt auch auf der Hand, warum nicht? Das spiegelt sich deswegen auch in keinem Flächennutzungsplan wider. Da stand in der Vorwahl in Schorndorf, gibt es einen regionalen Wohnungsbauschwerpunkt, wie in anderen großen Kreisstädten auch. Im zweiten Ring in Stuttgart. Und deswegen das eigentliche Wachstumspotenzial für Wohnungen in Zukunft in Kirchheim sein, in Nürzingen, Backnang, Schorndorf, in Göppingen, Walderstadt. Aber nicht im ersten Ring in Stuttgart. In Fellbach, in Kornwestheim, in Esslingen, in Leinfeld, in Echterdingen. Wo aber die Grenzen des Wachstums langsam erreicht sind. Und das, ich sage das deswegen so, nicht weil jetzt weil ich die Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit habe, sondern weil die ja von Veranstaltung zu Veranstaltung gehen. Auf der einen Seite mir gesagt wird, Esslingen ist viel zu dicht, auf der anderen Seite mir beschrieben wird, man braucht aber viel mehr Wohnungen. Mit diesem Spagat müssen wir weiterhin umgehen. Parallel dazu haben wir einfach gesellschaftlich entwickelt, dass der Wohnraumbedarf pro Einwohner jedes Jahr weiter wächst, müssen mittlerweile bei fast 50 Quadratmeter pro Einwohner. Das heißt, die Bevölkerungszahl geht zurück, wenn wir nicht jedes Jahr bauen. Wir reden ja gar nicht über Bevölkerungszuwachs. Sondern es geht darum, Chancen für diejenigen, die da sind, der Tat auf Dauer zu erhalten, da brauchen wir eine paar 300 Wohneinheiten pro Jahr. Das ist das Ziel, das der Gemeinderat sich gesetzt hat. Und ich verstehe die Ungeduld des Mieterschutzbundes schon ein Stück weit, jetzt die Strategie in Handlungsempfehlungen zu übersetzen. Herr Dr. Sellers war ja auch da, steht auch jederzeit für kleinere Veranstaltungsformate, aber auch für größere zur Verfügung, wo wir also versuchen, die unterschiedlichen Interessen zu bündeln. Und wir haben doch das große Glück in Esslingen, dass wir ganz starke Akteure hier am Wohnungsmarkt auch haben. Mit der Esslinger Wohnungsbaugesellschaft, mit der FLIWO, mit der Baugenossenschaft, mit der Landesbaugenossenschaft haben wir Akteure am Markt sehr sozial verantwortlich, gemeinwohlorientiert und gleichzeitig kreditorientiert. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Sich hier engagieren und viele Städte würden sich glücklich schätzen, wenn sie so viele Mietwohnungen am Markt hätten, wie es in Esslingen der Fall ist. Allein die Esslinger Wohnbau hat in den letzten Monaten über 120 Wohnungen in der am Flandern Park mit der Alleenstraße übergeben in den von Ihnen so vollkommen zu Recht formulierten sozialen Wohnungsmarkt. Würden alle große Kreisstädte und die Landeshauptstadt sich in dem Maße engagieren, wie es die Stadt Esslingen macht, hätten wir die Problematik nicht. Es sitzt aber nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber wir können alleine auch nicht das Problem lösen. Von daher wird es auch weiterhin auf dem Weg zur Arbeitsstätte ganz viele Mitbürgerinnen und Mitbürger geben, die pendeln dürfen. Wie das früher aber auch schon der Fall war. Meine Eltern haben in den 60er Jahren, wir wurden ein kleines Haus gesucht, gerne in Stuttgart, danach haben sie gesucht in Gerlingen, dann in Lehrenberg, gelandet sitzen in Renningen, damals kein S-Bahn-Anschluss. Ein Rathaus mit Mischstoff, die noch groß geworden, heute Kleinstadt, der russischen S-Bahn-Anschluss, einfach weil es nicht bezahlbar war. Wir hatten schon damals diese Herausforderung. Esslingen ist eine hochattraktive Stadt und eben sonst werden hier mittlerweile teilweise 7.500 Euro auf den Quadratmeter aufgerufen. Das ist auch ein Zeichen für die Attraktivität unserer Stadt. Wir werden es aber nicht schaffen, auch nicht mit der stärksten Unterstützung unserer Akteure insgesamt, dass wir mehr als 300 Wohneinheiten pro Jahr machen. Da gilt es jetzt, einen guten Mix zu finden aus preiswertem Mietwohnungsbau, aus sozialgebundenem Mietwohnungsbau, aus preiswertem Wohneigentum und auch ganz normalen, frei finanzierten Bauträgergeschäft. Weil eins ist auch klar, wenn der Gemeinderat vorgibt, Achtung, hier gibt es eine Quote, weil wir überarbeiten ja das Wohnraumversorgungskonzept von beispielsweise 30% für sozialgebundenen Mietwohnungsraum, dann ist es anschließend zu finanzieren über diejenigen, die dort entweder ein Baugruppenmodell oder als frei finanziert eine Eigentumswohnung erwerben wollen. Und auch dies ist ein nachvollziehbarer Wunsch von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Also am Schluss muss es finanziert werden, diese 8,50 Euro, die auf den Markt kommen, wenn man eigentlich eine Marktmiete bräuchte von 14 Euro. Das ist mit einer ganz geringen Rendite gerechnet, wenn Sie aktuell für 6.000 Euro auf den Quadratmeter mal bauen. Ich persönlich habe Ihnen das jetzt zugehört bei den Studierenden, schon letztes Jahr, dieses Jahr wieder, natürlich haben wir eine Notfallkartei bei uns in der Stadt, aber es ist schon ein bisschen einfach gerechnet, wie viele ALG-2-Empfänger haben wir und was haben wir an gefördertem Mietwohnungsbau. Es ist ja jetzt nicht so, wenn man aus einem geförderten Mietwohnungsbau, wenn dort die Mietbindung ausläuft, dass dann anschließend eine der Wohnungsbaugesellschaften auf Einschlag die Miete hochsetzt, wenn der Mieter weiterhin in dieser Wohnung wohnt. Also ganz viele, und sonst kommt da auch diese Miete, Mietspiegel von 9 Euro zustande, haben eben doch Vermieterinnen und Vermieter, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Übrigens auch für private Vermieterinnen und Vermieter. Das will ich an der Stelle schon auch formulieren. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Menschen zum Glück mittlerweile auch bessere Chancen haben auf ein gutes Einkommen. Der Mindestlohn steigt zum 1. Oktober auf 12 Euro. Das sind 2.000 Euro brutto, das sind bei zwei Doppelverdienern 4.000 Euro. Da ist keine Steuer davon zu finanzieren, sondern nur Sozialversicherung macht 3.200 plus von eurem Kindergeld macht 3.600 Euro. Ich bin immer dafür, dass man Dinge sich konkret anschaut. Eine Erzieherin bei uns plus ein Busfahrer bei uns macht 7.000 Euro brutto abzüglich Steuer und Sozialversicherung plus Kindergeld kommt da ein Haushaltsnettoeinkommen von 4.500 bis 5.000 Euro heraus. Auch das sind falsche Zahlen im Bewusstsein. Man verdient bei uns als Bäderfachangestellter, als Pflegekraft, als Erzieher, waren aber 3.500 bis 4.000 Euro brutto. Zum Glück, sage ich, da ist unglaublich viel passiert. Die Erzieherinnen haben in den letzten Jahren einen Gehaltsbus von 60%. Und die Pflegekräfte genauso, vollkommen zu Recht, weil sie sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Deswegen ist die richtige Rechnung dann anschließend, ja, es ist nicht mehr so wie in meiner Kindheit, wo es gereicht hat, dass Papa gearbeitet hat und Mama zu Hause war, beides Familienmodell, sondern die Wahrheit ist, und von vielen auch gewollt, beide verdienen in der Metropolregion wie Hamburg, wie München, wie Stuttgart, wie Düsseldorf, wie Berlin, ist es unverzichtbar, dass beide arbeiten. Es gehört zum ehrlichen Blick auf die Realität hinzu. Und in der Tat, dann rechnen wir 30% von 4.500 bis 5.000 Euro netto, dann kommen wir doch auf eine andere Miete, die finanzierbar ist und dann noch eine große Herausforderung darstellt. Weil man jetzt weiß, wenn wir diese Durchschnittsfamilie, die zahlt aktuell 1.000 Euro für ihr Gas, und nächstes Jahr zahlt sie 3.000. Die zahlt aktuell 800 Euro für Strom, und nächstes Jahr 1.200. Und deswegen müssen wir über das Thema zweite Miete ganz intensiv reden. Und die Situation hatten wir schon mal vor 10 Jahren. Und dann sind die Mietpreise, nicht die Mietpreise, die Energiepreise wieder nach unten gegangen und das ganze Thema energetische Sanierung ist ein Stück weit aus dem Blick gegangen. Und deswegen ist das große Thema, wie sanieren wir die fast 50.000 Wohnungen in den Bestand. Das ist auch für das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine viel, viel dringlichere, als ob man uns überlegt, ob wir in einem noch höheren Standard im Neubau unterwegs sind. Aber wir bauen aktuell keine 300 Wohnungen, sonst weniger. Um wirklich Zukunftsfähigkeit für unsere Erde zu schaffen, müssen wir uns um den Bestand kümmern. Das gilt nicht nur bei uns in Esslingen, sondern das ist insgesamt unsere große Aufgabe. Und dafür brauchen wir viel städtisches Geld. zur Bewältigung des Klimawandels. Und deswegen sind auch die Möglichkeiten der Bodenvorratspolitik, der aktiven Wohnraumpolitik begrenzt. Ein Projekt in der Alleenstraße, wie das ausdrücklich sage, kann sich die Stadt Esslingen aktuell nicht leisten. Da ist extrem viel städtisches Geld für relativ wenige preisgebundene Wohnungen investiert. Deswegen müssen wir auf das Wohnraumversorgungskonzept setzen und auf viele andere Dinge mehr, auch auf das Landesprogramm. Und das ist auch der Hintergrund dessen, dass wir eine eigene städtische Wohnbaugesellschaft aktuell prüfen. Weil wir natürlich die Chancen, die unser Landtag eröffnet, auch mitnehmen wollen. Und deswegen sind wir da intensiv am Prüfen, ob wir ein eigenes kommunales Wohnungsbestand aufbauen. Ich habe es dem Dr. Seeler gerade geschrieben, in Linden, ein wunderbares Projekt, kleine, kompakte Wohnungen, energieeffizient von einem eigenen Betrieb gebaut. Fellbach macht was ganz Ähnliches, die Städte sind zum Glück auf dem Weg. Das ist das, was ich vorher beschrieben habe. Mehr und mehr Städte gehen jetzt diesen Weg, aber viele zu spät. Und deswegen haben wir auch diese eingespannte Situation, weil viele Gemeinderäte einfach ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Da ist der Gemeinderat seine Verantwortung immer wahrgenommen. Aber wir leben eben in der Metropolregion mit fast 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir kommen aus den 90er Jahren mit 2 Millionen Einwohnern. Extremer Bevölkerungszuwachs in der Region Stuttgart. Wir werden in Zukunft natürlich noch mehr Bevölkerung bekommen. Davon gehe ich nah aus. Weil es kommen die geburtenstarke Jahrgänge in der Tat in den Ruhestand. Und damit es ja überhaupt noch funktioniert, werden ganz viele Zuwanderinnen und Zuwanderer neu in unsere Region kommen. Ich mache unglaublich viele Unternehmensbesuche. Vom kleinsten Unternehmen bis zum größten ist das Top-Thema Fachkräftemangel. Und ja, wir brauchen aber dabei Zuwanderungsbau. Das gilt für uns als Stadt, für das Klinikum, für unser Pflegepersonal, in absehbarer Zeit auch für die Erzieherinnen und Erzieher, für diejenigen, die hier neu anfangen, nicht dauerhaft, aber erstmal zu motivieren, dass sie hier zu uns kommen. Das gilt aber auch für die Unternehmen, die müssen sich ihrer sozialen Verantwortung auch bewusst werden. Wir können es alleine nicht schaffen. Dieses, was in den 50er und 60er Jahren normal war, wird auch wieder kommen müssen. Also daher auch intelligent darüber nachdenken, was in Mischgebieten auch möglich ist. Kasper, Sie haben es gesagt, manche Dinge muss man sich genau anschauen. Erst alle Flächen kaufen und dann entwickeln. Die Frage stellt sich bei uns in Esslingen gar nicht, weil wir entwickeln nicht auf der grünen Wiese. Das gilt für andere Städte. Ja. In meiner alten Stadt war das ein Thema. Da hat man Neubaugebiete entwickelt. Wir entwickeln nach dem Flächennutzungsplan gar keine Neubaugebiete. Wir sind unterwegs in der Flandernhöhe, wo das Hochschulareal ist. Wir sind unterwegs im Westend, Stadtwerkgelände und Stadtgelände. Wir sind unterwegs beim VfL Kost. Es gehört der Stadt. Es gibt kein Neubaugebiet mehr in Esslingen auf der grünen Wiese. Und ich sage ehrlicherweise auch zum Glück, unsere Stadt braucht diese grünen Freibereiche unabdingbar. Wir brauchen die Frischluftschneisen. Wir sind höchst verdichtet. Das Neckartal ist eben nicht umsonst mittendrin im Herzen der Region Stuttgart. Hier ist der Wohlstand erarbeitet worden. Aber hier kann auch nicht beliebig nachverdichtet werden. Deswegen müssen wir das intelligent machen, dafür brauchen wir Zeit und dafür bitte ich auch Verständnis, dass die Wohnraumstrategie gut funktioniert. Und ein Beispiel des VfL Kost, finde ich, kann man das gut sehen. Nicht umsonst hat es ein Büro gewonnen aus Wien, wie zuvor auch schon das große Projekt, das IBA-Projekt, auch ein Büro aus Wien, weil sie mit Städte bei anders umgehen. Mit kleinen, kompakten Wohneinheiten, mit flexiblen Grundrissen, mit dem großen Augenmerk auf grünen Freiflächen, auf Bewegungs- und Kommunikationsräumen, auf Zukunftsfähigkeit, wer weiß, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Aber dies ist ein ganz zentrales Thema bei diesem Projekt. Wir bekommen zu Recht dichte Stress in der Prinzauer Vorstadt. Dem Mürk-Areal, dem Rosa-Areal, dem VfL Pusch. Was passiert auf dem Hahngelände und. Da kann man sich hinstellen und sagen, ja, verdichte. Ich habe formuliert, das müssen wir ausgleichen, das ist mir auch weiterhin in Anliegen dieser Stadt, um miteinander die Dinge voranzubringen. Dafür stehe ich ein, gemeinsam mit dem Gemeinderat. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen fast einstimmigen Beschluss haben für die Wohnraumstrategie, die wir jetzt mit Leben erfüllen werden, wo die Esslinger Wohnbau ihren Teil dazu beiträgt, wo die Stadt ihren Teil dazu beitragen wird, wo die anderen Akteure auch gesagt haben, dass sie aktiv sich engagieren wollen, ja, gemeinwohlorientiert hier in unserer Stadt zu leben. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ich bin gerne bereit, ein kleineres, auch detailliert darzustellen, was wir mit unserer Wohnraumstrategie alles auch planen. Aber das haben Sie alle bestimmt auch gelesen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich bin ein Stück weit auch stolz, dass wir es in kurzer Zeit geschafft haben, auch im Gemeinderat im großen Konsens für eine Neuorientierung zu entscheiden. Schenkt uns ein Stück weit Vertrauen, dass es der richtige Weg ist. Und gleichzeitig können wir versichern, dass ich nahe den Menschen bin, die eben aktuell keine Chance auf Bezahlbarmut haben. Und das ist mir klar, ist, dass wir im Thema Notfallkartei sehr gut umgehen müssen, dass wir uns den Menschen verpflichtet fühlen und dass wir schon genau hinschauen, wer braucht städtische Unterstützung und wer kennt sich aber auch den freien Wohnungsmarkt aktiv. Selbst schon natürlich bin ich schon überzeugt, dass soziale Marktwirtschaft, wo die Soziale für mich persönlich wichtig ist als Thema Marktwirtschaft, aber ein gutes Miteinander gelingt, habe ich Gemeinwohlorientierung in Schweiz hilft die Wohnungsmarktpolitik. Hier in Esslingen.
Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.